Denk mal an so einen amerikanischen Gerichtsfilm. Eine Frau in den USA war als Geschworene vorgeladen in einem Gerichtsprozess und sie erhebt da Einspruch gegen diese Vorladung, gegen diese Rolle als Geschworene bei dem vorsitzenden Richter und sagt: Herr Richter, ich bin gegen die Todesstrafe und deswegen kann ich diesen Dienst nicht übernehmen. Und der Richter sagt zu ihr: Nein, nein, kein Problem, es handelt sich hier um einen Zivilprozess, keinen Strafprozess. Es geht um einen Mann, der $5,000 seiner Frau im Spielcasino und mit anderen Frauen verprasst hat. Und daraufhin antwortet die Frau: Euer Ehren, ich werde gerne dieses Amt als Geschworene annehmen und ich habe auch meine Meinung über die Todesstrafe geändert. Es gibt gewisse Dinge, die sind einfach richtig oder falsch. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen als Personen und deswegen haben wir ein Gewissen. Die Bibel sagt uns, Gottes Gesetz ist uns auf unser Herz geschrieben. Wir haben ein Gerechtigkeitsempfinden. Warum? Weil Gott ein gerechter Gott ist. Er ist absolut gerecht. Ja, er ist auch geduldig und barmherzig und gnädig. Und das ist wunderbar, aber er ist auch gerecht. Und deswegen wird er alle Ungerechtigkeit richten. Und Leute, jeder von uns ist ungerecht. Das sind wir alle. In Römer 3, Vers 10 heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Wenn wir Gottes Maßstab anlegen, Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, ihr sollt perfekt sein, wie Gott der Vater im Himmel perfekt ist. Das ist der Standard, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und unser Gewissen bezeugt uns, dass es diesen Maßstab gibt. Buchtipp: C.S. Lewis hat 2 Bücher geschrieben für Denker in die Richtung. Das eine ist einfach Christ und das andere ist die Abschaffung des Menschen. Wer sich tiefer damit auseinandersetzen will. Aber unser Gewissen bezeugt uns, dass es dieses Gesetz gibt, dass es einen Maßstab gibt, der höher ist als wir. Und unser Gewissen bezeugt uns auch, dass wir diesen Maßstab nicht gehalten haben. Unser Gewissen klagt uns an. Und wenn du sagst, ich habe noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, dann hast du gelogen und dann solltest du eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Römer 3, Vers 12. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Wir haben alle das Ziel verfehlt und das ist eine Bedeutung von dem Wort Sünde. Wir haben alle gesündigt. Römer 3, Vers 23. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das, wonach unser Herz sich sehnt. Und deswegen brauchen wir alle Jesus. Denn er ist gekommen und hat unsere Ungerechtigkeit, unsere Sünde auf sich selbst genommen und hat am Kreuz die Konsequenz dafür erlebt und die gerechte Strafe dafür getragen, statt uns, für uns, damit wir im Gegenzug bekleidet werden können mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, mit seinem perfekten, sündenlosen Leben, wenn wir das nur wollen, wenn wir uns nur ihm anvertrauen und das annehmen wollen. Und dadurch werden wir fähig gemacht zur Gemeinschaft mit Gott. In Römer 3, Vers 24 heißt es, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Gnade bedeutet so viel wie unverdiente Gunst. Du bekommst etwas Unverdientes geschenkt. Durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort, als einen Ort der Sühne, der Tilgung unserer Schuld, der Versöhnung mit Gott, dem Vater. Also durch Jesu Erlösungswerk am Kreuz für uns kann Gott sowohl gerecht als auch gnädig sein. Beides. Und wenn du Jesus hast und wenn Jesus dich hat, dann bist du versöhnt mit dem Vater. Wenn du Jesus nicht hast und wenn er dich nicht hat, dann bist du nicht versöhnt. Und dann wird er deine Sünde in dir persönlich richten eines Tages. Ich meine, wir alle lieben das, wir alle wollen Gottes Gnade und Gottes Vergebung haben. Ich weiß nicht, ob dir diese Vorstellung von Gott als Richter gefällt. Aber es ist auch ein biblisches Bild. Ich persönlich schätze beides. Ich bin total dankbar für Gottes Gnade. Aber ich schätze auch, dass Gott gerecht ist. Denn so einen Gott kann ich anbeten. Also irgendwie so ein lieber Gott, der aber ungerecht ist, da hätte ich Probleme, den anzubeten. Ich hätte ein Problem damit, einen Ungerechten anzubeten. Oder ich würde auch nicht für einen Ungerechten leben wollen. Und das ist, was das Wort Anbetung eigentlich im tiefsten Sinn bedeutet. Wir haben hier in der Offenbarung in den letzten Kapiteln die Feinde Gottes, die Feinde der Gemeinde gesehen. Zuerst den Drachen, den Teufel im Kapitel 12. Und dann haben wir zwei Tiere gesehen im Kapitel 13. Christenverfolgende Regierung und falsche Religion. Und dann haben wir als drittes die Hure Babylon gesehen. Das gottlose Weltsystem in den Kapiteln 17 und 18. Und jetzt werden wir sehen, wie Gott all diese Feinde richtet, und zwar in der umgekehrten Reihenfolge. Letzte Woche haben wir schon gesehen, wie er die Hure Babylon gerichtet hat, Kapitel 17 und 18. Heute werden wir sehen, wie er die Tiere richtet, im Kapitel 19. Und nächste Woche werden wir sehen, im Kapitel 20, wie er den Teufel Satan selbst richtet. Und natürlich richtet er auch alle Menschen, die ihnen nachfolgen. Jesus, er ist der souveräne Herrscher über dieses Universum, das er geschaffen hat, und er ist gerecht. Und im Beginn von Kapitel 19 sehen wir, dass die Erlösten ihn dafür preisen. Also wir loben und preisen Gott, wir beten ihn an für das, wer er ist und wie er ist und für das, was er für uns getan hat. Und ihr könnt hier, wenn ihr wollt, eine Liste führen von Gründen, ihn anzubeten. Kapitel 19, Vers 1. Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Nach diesem, also nach Gottes Gericht über die Hure Babylon, über dieses Weltsystem, das sich zur Zeit von Johannes ausgedrückt hat in den Städten Rom oder auch Jerusalem. Nach diesem Gericht hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja. Hier Kapitel 19 in der Offenbarung ist übrigens der einzige Abschnitt, wo das Wort Halleluja im Neuen Testament vorkommt. Aber dafür gleich viermal. Wir kennen das Wort vor allem aus den Psalmen, aus dem Alten Testament. Was bedeutet Halleluja? Ihr wisst, die Endung Ja steht für Jahwe und Hallel bedeutet so viel wie loben oder preisen. Also lobt Jahwe, lobt den Herrn. Und heute kommt das in vielen Liedern vor, das Wort Halleluja. Wir waren am Freitag bowlen und es war interessant, wir haben die Disco-Night erwischt, das habe ich nicht gewusst. Und also war so richtig laut. Aber selbst da in diesen weltlichen Liedern kommt teilweise Halleluja vor. Gell? So, bum, 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 sing Halleluja, Halleluja, bum, bum, bum. Und hey, ihr hättet den Joe tanzen sehen sollen. Das war genial. Aber es ist interessant, die singen hier Halleluja im Himmel als Reaktion auf Gottes Gerichtshandeln. Und wir werden jetzt eine Liste von Eigenschaften Gottes sehen, die ihn anbetenswürdig machen. Die ersten drei sehen wir hier im Vers 2 oder Vers 1 noch. Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Erster Grund, Gott anzubeten, ist, Gott macht uns heil. Und zwar in jedem Sinn unseres Wortes heil. Gott ist der Heiland. Er ist der Heiler. Zuallererst der Heiler unserer Beziehung mit sich selbst, mit Gott. Jesus ist der Heiler unserer Beziehung mit Gott. Und das ist das Allerwichtigste. Und er heilt uns auch von der Konsequenz der Sünde, von der Macht, von der Zerstörung der Sünde. Er stellt uns wieder her und er wird uns eines Tages heilen von der Gegenwart der Sünde selbst. Ist cool, im Kapitel 22 hier in der Offenbarung werden wir sehen, wie das Paradies selbst wiederhergestellt ist. Und wir sehen da den Baum des Lebens und Bäume, deren Blätter Heilung bringen. Und im Kapitel 22, Vers 2 lesen wir, und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und im Vers 5, und Nacht wird nimmer sein. Offenbarung 21, Vers 4, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und es ist alles neu gemacht und schön gemacht und gut gemacht, eine zweite Schöpfung. Manchmal fragen mich Leute, will Gott alle Menschen heilen? Und meine Antwort ist immer ja. In seiner souveränen Weisheit und nach seiner souveränen Entscheidung manche schon hier. Das ist so ein kleiner Vorgeschmack. Aber alle, die zu Jesus gehören, wird er in der Ewigkeit heilen. Da werden wir alle völlig heil und völlig geheilt sein. Nicht alle hier in dieser gefallenen Welt, aber ganz sicher alle, wenn wir bei ihm sind. Ich bin so stolz auf den Franz. Der hat am Freitag im Rollstuhl mit uns mitgebohlt. Und ich war so stolz, am Schluss hat er noch hier alle Neune. Wahnsinn. Ich kann nicht warten, Franz, dich im Himmel bohlen zu sehen. Und ich freue mich schon drauf, die Nina und den Patrick tanzen zu sehen im Himmel. Und ich freue mich drauf, den Bernd aus Ludwigshafen wiederzusehen, wer den noch kennt. Und die Christine, die so tapfer gegen den Krebs gekämpft hat und auch auf ihrem Sterbebett die Nacht, bevor sie gestorben ist, noch versucht hat, Menschen das Evangelium weiterzugeben und mit in den Himmel zu nehmen. Stefan, ich freue mich drauf, die Schlagzeug spielen zu hören im Himmel. Und ich freue mich drauf, selbst geheilt zu sein von all meiner Ungeduld und dem Schweinehund und den schlechten Gedanken, die ich manchmal habe. Unser Gott ist ein Heiland. Halleluja. Preis dem Herrn. Zweitens sehen wir, unser Gott ist herrlich. Er ist die schönste, die liebste, die ehrlichste, die freundlichste, die gerechteste, die anständigste, die kreativste, die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und wenn wir nur wirklich klar sehen würden, würden wir alle Gott wählen und würden wir alle Gott lieben. Denn in solche Personen verlieben wir uns. Ganz natürlich. Unser Gott ist herrlich. Halleluja. Ja, ihr könnt das gerne mitsagen. Halleluja. Das ist Volksmenge, spricht das hier. Und das Dritte sehen wir, Gott ist mächtig. Gott ist allmächtig. Das heißt, Gott kann alles tun, was immer er will. Nichts ist ihm unmöglich. Und deswegen verdient er unseren Respekt und unsere Ehrfurcht und unsere Anbetung. Und Leute, was sagen wir dazu? Halleluja. Halleluja, genau. Lass uns weiterlesen in Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Vierte Eigenschaft von Gott ist, die wir hier sehen, er ist wahrhaftig. Das heißt, Gott ist absolut echt, Gott ist absolut ehrlich, er lügt nie. Gott wird nie irgendwie so manipulativ sein oder hinterlistig irgendwas hintenrum machen. Er macht dir nie was vor. Gott ist wahrhaftig. Hey, was für ein Gott wir haben.
Halleluja.
Halleluja. Und als nächstes lesen wir fünfte Eigenschaft. Gott ist gerecht. Absolut gerecht. Er weiß alles, er kennt alles, er kennt alle deine Motive, er kennt auch all deine Verletzungen. Er weiß, warum wir tun, was wir tun. Er kennt alle mildernden Umstände und strafverschärfenden Umstände. Und deswegen kann nur er gerecht richten und er wird absolut fair richten. Jeder wird das bekommen, das ihm gebührt. Es wird im Himmel niemanden geben, der sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Wenn wir in Jesus sind, werden wir sogar das bekommen, was wir nicht verdient haben, nämlich unverdiente Gunst, Gnade und Vergebung. Und Leute, was sagen wir dazu? Halleluja, genau. Preis dem Herrn. Und wir haben die Gerechtigkeit und die Wahrhaftigkeit Gottes gesehen in seinem Gericht über Babylon, über die Hure Babylon demonstriert letzte Woche. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb und hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja und ihr Rauch steigt auf in alle Ewigkeit. Das Gericht ist absolut, ist besiegelt. Aber seht, was hier über die Hure geschrieben steht. Sie hat die Erde mit ihrer Unzucht verdorben. Das heißt, kaputt gemacht. Hurerei, und ihr wisst ja, das ist geistlich gemeint, geistlicher Ehebruch, Götzendienst, wenn du für irgendetwas anderes lebst als unseren Schöpfer, den wahren Gott, Materialismus von mir aus, das macht dich kaputt. Götzendienst macht kaputt, die Hure zerstört. Wir lesen hier, dass sie endgültig gerichtet ist. Und seht die Reaktion, um die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten, Amen, so soll es sein. Halleluja! Preis den Herrn! Vers 5, und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Das ist unsere Berufung, das ist unser Auftrag, Gott zu loben. Mit unseren Lippen, mit unseren Händen, mit unserem Hirn, unser ganzes Leben als Lobpreis für Gott zu leben. Im Römerbrief 12 heißt es, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Hey, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann ist es nur richtig und vernünftig und logisch. Was sollten wir sonst tun? Als nächstes werden wir zwei Mähler sehen oder zwei Feste. Ein Hochzeitsfest, eine Hochzeitsfete und dann eine Fete für Vögel, interessanterweise. Bei dem Hochzeitsmahl Jesu sind wir als Jünger Jesu die Braut in unserer Gesamtheit als Gemeinde. Und als Einzelne sind wir die Geladenen zu dieser Hochzeit. Also wir sind eigentlich mit beiden Bildern gemeint. Bei dem zweiten Mal, das wir sehen werden, sind die Rebellen gegen Gott, die Jesus abgelehnt haben, das Futter. Vogelfutter. Bild für Gericht. Kannst du dir heute schon im Voraus überlegen, was du lieber sein willst. Braut auf der Hochzeitsfete oder Vogelfutter im Gericht. Mir persönlich fällt bei diesen Alternativen die Wahl nicht allzu schwer. Wie gesagt, es ist unser vernünftiger Gottesdienst. Es ist vernünftig, Gott treu zu sein. Übrigens, was denkt ihr, wo herrscht mehr echte Freude und echtes Glück? Im Puff oder bei der Hochzeitsfete? Was denkt ihr? Ich persönlich war noch nie im Puff. Hab's auch nicht vor. Aber ich habe von denen gehört, die schon mal da waren, dass es ein sehr dunkler Ort ist. Ein Ort, wo Leute kaputt werden und kaputt machen. Leute, wir sind geistlich und emotional und seelisch und körperlich nicht darauf angelegt, Huren zu sein oder Hurer zu sein. Das ist nicht heil. Hurerei, was ist das? Das ist eine zutiefst selbstsüchtige Angelegenheit. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Es ist ein sich selbst verkaufen, es ist ein benutzen und benutzt werden. Ein Versklavtsein von den Trieben, von Götzendienst, es ist so billig, es ist so schäbig. Kontrast dazu auf der anderen Seite, Hochzeitstag, das ist einer der schönsten Tage im Leben. Es ist ein Highlight. Ich war bisher noch, oder sag's andersrum, bisher bei jeder Hochzeit, auf der ich war, war es ein hochfreudiges Ereignis. Gut, vielleicht bis auf eine, aber das ist eine längere Geschichte. Das war ein ganz spezieller Fall. Ich werde meine Hochzeit nie vergessen, als ich da vorne stand in der Kirche und dann meine wunderschöne, reine, weiß gekleidete Braut eingezogen ist, um sich mir allein hinzugeben, aus freiem Willen für das ganze Leben lang. Leute, ich hätte platzen können vor Glück. Das war wunderbar. Und ihr wisst, was ich laut hätte schreien können. Halleluja, genau. Habe ich in meinem Herzen getan. Es war ein Anlass zu feiern. Und hey, die Feier war nicht nach der Hochzeitsfeier zu Ende. Die ging weiter in der Hochzeitsnacht und in Flitterwochen. Hey, es ist so schön, es ist so gesegnet, es ist so heil, es ist so gut. Und ich bin auch immer so dankbar für meine wunderbare Frau. Ihr wisst, dass sie die bessere Hälfte ist von uns. Eindeutig. Aber eine Hochzeitsparty ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einem Bordellbesuch. Und das gilt auch geistlich. Gott ist ein rechtmäßiger Ehemann. Er ist der Herrlichste, er ist der Beste, er ist der Begehrenswerteste, den es gibt. Also Leute, vergesst Hurerei, vergesst Götzendienst, wählt Gott. Er ist der Highlight, er ist der Traum deines Lebens. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Mit ihm leben, ihn kennen, für ihn leben. Hey, das ist das Höchste. Lass uns Vers 6 weiterlesen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen Halleluja, genau. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Er hat sein Reich, er hat seine Herrschaft aufgerichtet, sein messianisches Reich. Vers 7, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Gott hat sich von der untreuen, hurerischen Frau scheiden lassen. Jerusalem, damals zur Zeit von Johannes, im Bild auf die falsche Kirche, falsche Religion, alle, die in Rebellion gegen ihn leben, die ihm untreu sind, das Denken dieser Welt. Haben wir letzte Woche gesehen, die Hure wurde gerichtet, im Fall von Jerusalem war das 70 nach Christus. Und jetzt heiratet Gott die reine, jungfräuliche Braut, die Gemeinde, die an ihn Gläubigen. Und lest hier nochmal Vers 7, lasst uns fröhlich sein. Das ist ein Hochzeitsmahl hier, ein Hochzeitsfest. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Das ist, was wir sind. Wir sind Heilige, wisst ihr das? Wenn ihr die Briefe im Neuen Testament lest, die sind alle immer an die Heiligen geschrieben. Das ist, was wir sind. Ihr dürft mich gern Heiliger Günther nennen. Obwohl ich nicht immer so lebe. Aber das ist, was ich bin. Wir sind Heilige, wir sind nicht Sünder. Wir sind Heilige, die ja auch noch sündigen. Aber das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist, dass wir Heilige Jesu Christi sind. Das ist, was wir in Jesus sind. Und es wird einen Unterschied in deinem Leben machen, als was du dich siehst. Ob du dich als Sünder siehst oder ob du dich als Heiligen siehst. Wir sehen das in den Briefen von Paulus ganz besonders immer wieder, dass er immer damit beginnt zu beschreiben, was Gott für dich getan hat und wer du bist in Christus. Lest den Epheserbrief zum Beispiel, da kommt das ganz stark hervor. Wer du bist in Christus. Und wenn ihr wollt, hinten am Tisch gibt es ein Buch von einem total unbekannten Autor. Da geht es genau darum, wer du bist in Christus. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und dann, erst wenn wir das verstehen, dann sagt der Paulus, jetzt lebt würdig eurer Berufung. Lebt es aus, was ihr seid, nämlich heilig. Und es ist interessant hier, wir sehen hier beides. Wir sind gerettet aus Gnade, durch Glauben an Jesus Christus allein. Nicht durch das, was wir tun oder durch das, was wir getan haben, dass wir uns irgendwie zu Gott hin verdienen. Wir sind gerettet durch das, was Jesus für uns getan hat, allein. Einfach weil wir mit ihm verbunden sind durch Glauben, weil wir mit ihm identifiziert sind. Völlig unverdiente Gnade, es ist einfach ein Geschenk. Du kannst dich nicht selbst retten, du kannst dir das nur selbst, kannst es nur schenken lassen. Aber dann, wenn wir gerettet sind durch Jesus, wenn wir geistlich neu geboren sind, wenn wir eine neue Schöpfung sind, dann werden wir anders leben als zuvor. Hoffentlich. Mehr und mehr heilig. Jesus ähnlich. Und wir sehen hier eigentlich beides. Einerseits ist es ganz natürlich, ist es ein Geschenk von Jesus, dass wir ihm ähnlicher werden, ein ganz natürlicher Prozess. Aber andererseits braucht es auch unsere Beteiligung, unsere Mitarbeit. Also Gott ist es, der an uns wirkt. Im Epheserbrief lesen wir mit derselben Kraft, dieser an unserem Wirken, mit der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Also Gott ist machtvoll am Wirken in unserem Leben und er tut das, was wir nicht tun können. Er verändert uns. Wir können uns nicht aus eigener Kraft irgendwie selbst reformieren, aus dem Fleisch heraus. Das wird nicht funktionieren. Aber Gott tut es auch nicht ohne uns und unabhängig von uns. Es braucht unsere aktive Zusammenarbeit, unsere Mitarbeit, unsere Hingabe. Das beste Beispiel in der Bibel ist Maria, die Mutter Jesu. Der Engel ist zu ihr gekommen und hat gesagt, Maria, du wirst schwanger werden, der Geist Gottes wird dich überschatten und du wirst den Sohn Gottes gebären. Und Maria hat gesagt, wie soll das passieren? Ich habe keinen Mann. Also da ist was passiert, was Maria nicht aus eigener Kraft ohne fremde Hilfe tun konnte. Der Heilige Geist hat es gewirkt. Aber was hat Maria getan? Sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat sich hingegeben, hat gesagt, ja Gott, tu dein Werk in mir. Und das ist unser Teil. Francis Schaeffer hat es aktive Passivität genannt. Also Gott ist der, der wirkt, er allein kann uns heilig machen, aber wir müssen sagen, ja Herr, tu das, mir geschehe nach deinem Wort, mir geschehe nach deinem Willen. Und wir sehen das auch hier, wir sehen hier, die Braut hat sich bereitet, aber es wurde ihr auch gegeben, wir sehen beides. Also diese Bereitschaft der Braut hat beide Aspekte. Erstens, es ist ein Gnadengeschenk, ihr wurde das Hochzeitskleid geschenkt, die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich habe bei meiner Hochzeit meinen Anzug geschenkt bekommen. War total cool. Die Jennifer hat ein super schönes Hochzeitskleid um ein paar Dollar gefunden. Und so auch geistig, wir sind bekleidet, wir sind beschenkt, bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Lese euch ein paar Stellen vor. Kolosser 1, Vers 22. Euch hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Also er hat es getan durch sein Werk. Epheser 5, Vers 26. Jesus hat sich hingegeben, um die Gemeinde zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Wenn wir hier unter Gottes Wort sind, ist eine Art, wie Jesus uns reinigt und heiligt. Ist ein Instrument, was er gebraucht. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er euch beruft, er wird es auch tun. Also Gottes Werk in diesem Prozess unserer Heiligung. Er benutzt auch Gottes Diener. Dazu im 1. Korinther 11 schreibt der Paulus als Apostel: Ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Das war seine Vision. Paulus sagt, ich möchte euch alle zu Heiligen machen. Ich möchte euch als heilige Jungfrau einem geistlichen Ehemann präsentieren. Das ist das Ziel meines Dienstes. Aber dann auf der anderen Seite lesen wir hier auch sie. Die Braut hat sich bereitet, sich geschminkt, was immer Frauen so tun, vor der Hochzeit. Und da sehen wir die menschliche Verantwortung an unserer Heiligung. Auch dazu ein paar Stellen. 1. Timotheus 4, Vers 16 zum Beispiel. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. 1. Johannes 3, 3. Hoffnung, dass wir eines Tages Jesus gleich sein werden. Und da steht, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Philipper 2, Vers 12. Daher, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Also beides trennt das nicht, es gehört zusammen. Gottes Wirken in uns, aber auch unsere Mitarbeit mit seinem Wirken. Er wirkt an uns und durch uns, aber auch mit uns, nicht unabhängig von uns. Das Hochzeitsmahl, von dem wir hier lesen, ist übrigens eine Anspielung auf Jesaja 61, Vers 10. Werden wir bald sein, Dienstagabends. Da steht, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und wie ein Garten seine Saat aufsprossen lässt, so wird der Herr Gerechtigkeit und Ruhm aufsprossen lassen vor allen Nationen. Vers 9, und er spricht zu mir, schreibe glückselig, glücklich in ihrer Seele, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Glücklich, die geladen sind. Ich darf im Namen Jesu eine Hochzeitseinladung aussprechen heute Morgen. Herzliche Einladung an dich. Du bist eingeladen. Die alles entscheidende Frage ist, wirst du kommen? In Matthäus 22, ihr könnt es mal aufschlagen mit mir, Matthäus 22. Da spricht Jesus ein Gleichnis über Israel eigentlich. Aber die gleiche Haltung gilt auch für uns. Und da sagt Jesus, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte, die Propheten, aus, um die Eingeladenen, Israel in dem Fall, zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meinen Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Also wir sehen hier eine Gruppe. Diejenigen, die ihn schlicht und einfach ignorieren, diese Einladung. Die sind zu beschäftigt, die sind gleichgültig. Der Parallelstelle in Lukas 14 sehen wir, dass sie eingenommen sind von ihrem Besitz. Der eine sagt, ich habe einen Acker gekauft, und sie sind eingenommen, so eingenommen von ihrem Job. Der eine sagt, ich habe gerade neuen Ochsen gekauft, einen neuen Traktor, den muss ich Probe fahren. Und sie sind so eingenommen von ihrer Familie. Hey, ich habe gerade geheiratet, ich kann nicht kommen. Ja, warum denn? Genierst du dich für deine Frau oder was ist los? Aber sie sind zu abgelenkt, zu eingenommen von anderen Dingen. Dingen des Lebens. Und dann lesen wir im Vers 6, und die übrigen aber ergriffen seine Knechte, die Propheten, sie misshandelten und töteten sie. Also dann gibt es eine zweite Gruppe, die sind ganz offen feindselig gesinnt und ablehnend gesinnt, die Leiter Israels. Vers 7, der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Und das ist wörtlich passiert in der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus durch die Römer. Vers 8, dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen zu den Heiden. Und so viele immer ihr finden werdet, ladet sie zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden. Böse wie gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Also Hochzeitsgewand ist nicht, dass die Typen hier mit Kleidern rumgelaufen sind. Aber hatten alle mehr oder weniger Kleider eigentlich damals, gell? Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Hey, du bist berufen, du bist eingeladen. Hast du die Einladung angenommen? Wenn du es noch nicht getan hast, wirst du sie heute annehmen. Bist du bekleidet mit diesem Hochzeitskleid, Hochzeitsgewand der Gerechtigkeit Jesu Christi? Er ist deine Gerechtigkeit, dein Retter, dein Herr. Stimmt das für dich persönlich? Ist er das? Sei nicht zu abgelenkt oder zu beschäftigt für ihn. Und sei nicht zu rebellisch und zu stolz und zu stur. Vers 10, und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, diesen Engel, der ihm sie offenbart. Also Johannes war hier kurze Zeit verwirrt. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Und er streicht das als, bete Gott an, ihn allein. Wir wollen für den Schöpfer leben, nicht für irgendwas Erschaffenes. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. In der Neuen Leben-Übersetzung ist es so übersetzt, denn das Wesen der prophetischen Rede besteht in der Botschaft von Jesus. Jesus ist das Zentrum. Soweit das Hochzeitsmahl. Jetzt werden wir zum Abschluss das zweite Mal sehen, nicht das Hochzeitsmahl, sondern das Gerichtsmahl Gottes. Und das ist so eine ganz krasse, blutrünstige Szene. Und es geht hier natürlich um einen geistlichen Kampf. Aber wir sehen Gott, wir sehen Jesus hier als Krieger dargestellt. Und zwar in dem Kontext eines antiken Krieges in der damaligen Zeit. Heute ist es ja schon fast abstrakt, zumindest für manche Soldaten. Heutzutage ist Krieg ziemlich abstrakt, ziemlich weit weg, fast so wie ein Computerspiel, sehr steril, wenn man so an diese Drohnenkriege denken, wo die Soldaten vielleicht tausende Kilometer vom Schlachtfeld entfernt sitzen an irgendeinem Laptop und auf den Knopf drücken, die kriegen gar nicht mehr mit, was ihr Angriff hier alles auslöst. Vorteil ist, es ist viel sicherer für den Soldaten. Nachteil ist, der Kollateralschaden ist auch viel höher. Angeblich so bis zu 40% Zivilisten, die dabei irrtümlich getroffen werden. Na, damals, wenn du mit dem Schwert rumgehackt hast, war die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, dass du den Falschen triffst. Heute ist es anders. Antike Krieg war anders. Die Heere haben sich damals wirklich auf dem Schlachtfeld getroffen. Und das ist, was es war. Es war ein gegenseitiges Abschlachten. mit Schwertern, mit Speeren, da wurden Hände abgehackt und Schädel abgeschlagen, da ist Blut gespritzt, ich meine, furchtbar. Es war ein Schlachten, blutige Angelegenheit. Und das ist das krasse Bild, was wir hier sehen. Wir sehen Jesus hier als so einen antiken Krieger. Weißt du, passt das in dein Gottesbild? Jesus als Krieger? Das, was wir hier lesen in Gottes Wort. Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Das ist das Pferd der Eroberer, der Herrführer. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Haben wir gesehen, das ist eine Eigenschaft Gottes. Das ist, wer Jesus ist. Und er richtet und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Vers 12, seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Das heißt, er hat einen vollen Durchblick, er ist allwissend. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe, viele Kronen. Er ist der König der Könige. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Nicht sein eigenes Blut, sondern das Blut seiner Feinde. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Und dann im Vers 14 oder so heißt es, und das Wort wurde Fleisch, Mensch. Wir sehen Jesus hier. Und die Kriegsheere, oder vielleicht noch zu Vers 12, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Wahrscheinlich dieser Name JHWH. Wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, wie man ihn ausspricht. Die Juden haben diesen Namen nie ausgesprochen, den Namen Gottes. Also wahrscheinlich hat Jesus hier diesen Namen JHWH, Jahwe oder Jehova oder wie immer es ausspricht, auf seinem Diadem, auf seiner Krone geschrieben, so wie der hohe Priester diesen Namen auf seiner Stirnplatte geschrieben hatte. Das ist, wer Jesus ist, er ist unser hohe Priester. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Er ist ein Krieger. Blutige Gewand ist auch ein Bild, was wir im Alten Testament sehen. Bild für das Gerichtshandeln Gottes an den Nationen. In Jesaja 63 werden wir das sehen, in den Versen 1 bis 6. Ich lese euch die mal vor. Ihr wisst ja, dass das meiste in der Offenbarung eine Anspielung auf Stellen im Alten Testament sind. Wer ist der, der von Edom kommt, von Bosra in grellroten Kleidern, er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz sein Herz zieht in der Fülle seiner Kraft? Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Also Jesus braucht niemand anderen, um zu richten. Er ist allmächtig. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, der hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. So ein krasses Bild, Bild von Gott als einem Krieger. Und hier in der Offenbarung 19 sehen wir Jesus identifiziert mit diesem Bild. Jesus ist Gott. Ich hatte diese Woche die Zeugen Jehova wieder mal an der Tür, da haben wir uns drüber unterhalten, über dieses Thema. Jesus ist Gott, eindeutig. Wir sehen diese Bilder Gottes im Alten Testament auf Jesus angewendet. Er ist das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 14, und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Also auch in weißen Kleidern bekleidet, wie die Priester. Ist eine interessante Kriegstracht. Ich weiß nicht, ob irgendein Soldat jemals in weiß, hier mit einem feinen, weiß gebügelten Hemd, in den Krieg gezogen ist. Interessant auch, im Kapitel 1, in Vers 13, haben wir Jesus so bekleidet gesehen, in der weißen Tracht eines Priesters. Also hier sehen wir die Heere der Engel, vielleicht auch der Heiligen, die mit Jesus ziehen, die sind alle sauber in ihren Sonntagshemden. Nur Jesus sehen wir besudelt und bespritzt von dem Blut seiner Feinde. Jesus gewinnt diesen geistlichen Kampf alleine. Alle anderen sind eigentlich nur Zuschauer. Er ist allmächtig. Vers 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Eine Anspielung auf Jesaja 49, Vers 2. Er hat meinen Mund gemacht wie ein scharfes Schwert. Also da sehen wir auch schon, es geht um einen geistlichen Kampf. Es ist ein krasses, irdisches Bild von einem geistlichen Kampf, der einen geistlichen Kampf illustriert. Jesus kämpft mit dem Wort Gottes. Jesus schlägt nicht irgendwo Arme und Beine und Schädel ein. Nee, er besiegt seine Feinde, seine Gegner mit dem Wort Gottes. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, dass er mit ihm die Nationen schlage. Wie gesagt, eine Anspielung auf Jesaja. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Im Wesentlichen gibt es zwei Auslegungen über diese Stelle. Die eine Sicht ist, dass es hier über die Eroberung der Nationen durch das Wort Gottes, durch das Evangelium spricht. Jesus erobert durch seine Gemeinde die Nationen. Und die zweite Auslegung ist, dass diese Stelle über Jesu Gericht, über seine Feinde spricht. Vers 16, und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. Der Hüfte war normalerweise das Schwert umgürtet. Da steht sein Name geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus ist der ultimative Herrscher über alle Herrscher. Bezieht sich auf Daniel 4, ein Titel für Gott, dort übrigens wieder. Also Jesus ist der göttliche Herrscher, er ist der Gott, der richtet. Vers 17, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst. Und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Das wäre ein krasses Bild. Der Engel ruft hier die Aasgeier zusammen. Bild aus Hesekiel 39 übrigens, die Vernichtung von Gog und Magog, auch Anspielung auf Psalm 2, Vers 2, also Jesus macht alle seine Feinde platt und die Geier dürfen hier ein Festmahl halten, ein Bild für Gottes Gericht. Vers 19, und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt und mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer Krieg zu führen. Wie lächerlich, ha? Ich habe einen guten Tipp für dich, versuch nicht gegen Gott zu kämpfen. Es ist aussichtslos, es ist lächerlich. Es ist Geschöpf gegen den Schöpfer. Der Geschaffene gegen den allmächtigen Gott. Hey, da hast du keine Chance. Leute, hier findet gar keine Schlacht statt. Diese Schlacht von Armageddon ist abgesagt. Manche machen da einen riesen Trubel draus. Die findet gar nicht statt. Jesus spricht ein Wort und alle seine Feinde sind platt. Seht hier Vers 20, und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet und der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annehmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt und man das stinkt. Vers 21, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, also das Wort Gottes, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Mahlzeit. Jesus spricht ein Wort und alle Menschen, die gegen ihn kämpfen wollen, werden zu Vogelfutter. Bild für Gottes Gericht. Das war übrigens einer der Bundesflüche in 5. Mose Kapitel 28, in Vers 26 sehen wir, dass ein Bundesfluch war, von den Vögeln gefressen zu werden. Und natürlich war das eine Schande damals, kein Begräbnis zu haben. Also Jesus ist der souveräne Richter, Jesus ist der Eroberer der Herzen, Jesus ist der Sieger in unserem geistlichen Kampf. Und ja, dieses Bild von Jesus als dem blutüberströmten Krieger, Blut von seinen Feinden, das ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig und man sieht nicht allzu viele Gemälde in Kirchen von diesem Bild. Ich denke mal, wir werden in unserer neuen Gemeinde auch nicht so ein Bild hängen. Obwohl, weiß nicht, vielleicht manche Typen fänden es cool. Aber es ist eine Offenbarung von einer wichtigen Eigenschaft Gottes, von einer wichtigen Wahrheit. Und ich mag das eigentlich. Jesus ist nicht dieser kitschige, liebe Gott. So dieses Bild von Jesus als dem zahnlosen Hippie, der immer nur sanft spricht und Kamillentee trinkt und alles koffeinfrei. Nee, Jesus ist kein Hippie. Jesus ist auch nicht nur der leidende Messias, nicht nur das Opferlamm. Jesus ist auch ein Krieger, ein Eroberer, ein Sieger. Und ich mag das. Weil hey, so einen Jesus, so einen Gott kann ich anbeten. Vor dem kann ich Respekt haben, dem kann ich nachfolgen in seiner Armee. Und wie du Jesus siehst, das wird auch dein Verhalten in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, beeinflussen. Wenn du Jesus als Sieger siehst, dann wirst du Zuversicht haben. Dann wirst du mit Zuversicht beten. Dann wirst du mit Zuversicht das Evangelium verkündigen, weil Jesus ist Sieger. Und sein Wort, hey, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird vollbringen, wozu es gesandt ist. Es ist eine machtvolle Waffe. Zum Abschluss möchte ich dir zusammenfassend einfach diese wichtigste Frage mitgeben. Bei welchem Mahl wirst du sein? Wirst du zur Braut gehören oder gehörst du zur Braut oder bist du Vogelfutter? Denk da mal wirklich drüber nach. Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist krass, aber es ist offen und es ist ehrlich und es ist klar. Und ich bitte dich, dass du uns jeden persönlich auch diese geistige Klarheit schenkst über unser eigenes Leben, wo wir geistig stehen, wie wir in Beziehung mit dir stehen, ob wir schon versöhnt sind oder noch deine Feinde sind. Ich bitte dich, mach das klar. Ich bete, dass niemand hier irgendwie getäuscht ist und sich religiös einen vormacht und denkt, ich bin gerettet, weil ich gehe in die Kirche und bla 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 und bin ein guter Mensch, habe niemanden umgebracht. Den ganzen Quatsch und religiös ist und dabei in die Hölle geht. Vater, ich bete um große Klarheit. Und ich bete, dass du denjenigen, die noch nicht neu geboren sind, die noch nicht echt bekehrt sind und dich noch nicht als ihren Herrn haben, dass du ihnen das ganz klar machst. Und ich bitte dich, dass du ihnen das Evangelium klar machst und groß machst, deine Gnade, Herr. Das, was du für uns getan hast, dass es für uns persönlich gilt und dass wir das auch persönlich annehmen müssen und eine persönliche Entscheidung treffen müssen. Herr, schenk diese Klarheit und Herr, zieh du alle Herzen zu dir, die dich noch nicht kennen. Und Vater, gib uns diesen Freimut, Herr, dass wir mit Freimut und Zuversicht hier rausgehen und in diesem Sieg leben, den du für uns errungen hast. Stärke uns und segne uns dazu, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.